Wir kommen heute zum Ende vom Judasbrief, habe ich mir gedacht. Wir waren ja jetzt schon sieben Einheiten hier über den Judasbrief in dem einen Kapitel und will es heute abschließen. Judas hat ja einige, ich sag mal, düstere Warnungen drin, aber heute schließt er mit einem herrlichen Abschnitt ab. Uns sind ja alle Heilslehren, sind uns ja wichtig und herrlich und kostbar. Ja, sei das die Rechtfertigung, sei das die Jesu Tod am Kreuz, sei seine Auferstehung, all diese verschiedenen Aspekte, die dazugehören, sind uns alle wichtig. Heute in Judas 24 und 25 kommen da auch eine herrliche Stelle von einer so einer Heilslehre. Es geht um die Heilsgewissheit. Ein Kind Gottes ist auf ewig sicher und kann nicht verloren gehen. Ich will den Judas-Text komplett lesen. Alle 25 Verse. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr das alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch. Die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach: Der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagten Worte: Denn sie sagten euch, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren gottlosen Begierden wandeln. Diese sind es, die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Die anderen rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der dritten erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hast. Und jetzt der Text von heute. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, ihm sei Herrlichkeit und Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Soweit das Wort Gottes. Ich will zum noch beten. Vater, ich danke dir für diese Warnung, die du uns auch hier gibst im Judasbrief, aber dass wir immer wieder die Hoffnung darin sehen dürfen, in dir bewahrt zu sein, für unseren Herrn Jesus Christus. Herr, und das mal uns doch als Gemeinde auch bitte heute vor Augen. Wirke durch dein Wort an uns jetzt. Und schenk bitte jedem deiner Kinder diese Zuversicht, diese Gewissheit, sicher zu sein in dir. Wirklich jedem Einzelnen, mir diesen Trost, Herr. Erinnere uns daran heute bitte. Und dass wir dann aber auch alle Ehre dir geben. Da wirk jetzt bitte durch dein Wort, Herr. Danke dir. Amen. Die beiden letzten Verse von Judas, die haben zwei große theologische Wahrheiten für uns. Und deswegen, ich habe so den Abschnitt überschrieben. Soli Deo Gloria für seine ewige Bewahrung. Also Soli Deo Gloria meint allein Gott die Ehre. Uns geht hier in Vers 24 zuerst um die Heilsgewissheit und dann in Vers 25, dass Gott eben alle Ehre bekommt. Das sind diese beiden großen theologischen Wahrheiten. Einmal die Heilsgewissheit oder man nennt es auch das Ausharren der Heiligen. Ja, ein wirklich Gläubiger, der durch Jesus Christus geheiligt ist, der wird bis zum Ende standhaft festhalten, der wird ausharren, der wird am Glauben, der wird an Christus bleiben, der wird nicht abweichen. Nicht, weil er toll oder irgendwas ist, sondern weil Gott ihn bewahrt. Und wenn er auch mal irgendwie auf Irrwege gerät, der Herr wird ihn zurückholen, weil es ist sein Kind. Und deswegen der zweite Punkt, deswegen Gott alle Ehre. Aller Ruhm soll ihm gehören. Soli Deo Gloria. Allein Gott die Ehre. Wenn man diese beiden Aussagen ohne die ganzen Nebenverse sich anschaut, wenn man die eine Aussage hier in diesen beiden Versen ohne die Nebensätze sich anschaut, dann heißt eigentlich diese primäre Aussage: Dem alleinigen Gott sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht. Das ist die Aussage, die Judas hier zum Schluss von seinem Brief uns bringt. Nach wirklich dieser teilweise wirklich düsteren Warnung, die er uns hier gibt, endet er mit diesem Lobpreis auf Gott, dass ihm alle Ehre sei. Ja, mit dieser Doxologie, mit dieser Anbetung, da endet Judas. Warum? Warum endet er damit? Der Brief, der wirft ja immer so wieder die Frage auf, wenn es um diese ganzen Irrlehrer geht und falschen Lehren, dann kommt so diese Frage auf, wer kann da bestehen? Wer kann der Verführung Satans widerstehen? Wie geht es? Können wir uns da selber vorbewahren? Nee, niemals, gell? Ja, wenn nicht mal Adam das geschafft hat, der noch nicht so in Sünde war wie wir, der am Anfang war noch ohne Sünde, wenn er es noch nicht mal da geschafft hat, wie sollen es dann wir heute schaffen? Nee, du kannst dich da niemals davor bewahren, selber davor bewahren. Das schaffen wir Menschen nicht. Aber sollen wir jetzt Angst haben durch den Brief, den Judas uns hier schreibt? Soll uns der in Furcht versetzen? Nee, Gott sagt, er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Ja, Gott will uns niemals in eine Furcht versetzen, die dann so bleibt. Kann sein, er erschreckt uns immer mal wieder, aber will uns nicht in der Furcht lassen, sondern will uns zur Freude und zur Freiheit führen, dass wir Trost in Christus haben. Deswegen, Judas will uns hier keine Angst machen mit diesem Brief, aber will uns aufzeigen, wir schaffen es selber nicht, aber Gott, der Herr, er kann uns bewahren. Guck mal, wenn wir mal kurz diesem Wort bewahren, hier von Vers 24, wenn wir dem nachgehen, das ist wirklich das zweithäufigste wichtige Wort im Judasbrief. Es geht schon in Vers 1 los, wo Judas schreibt, als ein Knecht Jesu Christi, schreibt er ja den Berufenen, also uns, die in Gott, dem Vater, geliebt und für Jesus Christus bewahrt sind. Wir sind bewahrt. Der Vater bewahrt uns für seinen Sohn, für Jesus Christus. Deswegen müssen wir keine Angst haben. Er bewahrt uns. Aber trotzdem gibt uns Judas eine große Warnung. Weil, wenn wir dann mal zum Beispiel in Vers 6 schauen, dann sehen wir, dass auch andere nicht bewahrt sind. Nämlich die Engel, die haben sich nicht selber bewahrt. Die haben ihren Herrschaftsbereich übertreten, sind nicht in dem geblieben, was Gott ihnen zugesagt hat. Und davor warnt uns Gott auch. Ja, oder wenn wir es dann von den Irrlehrern haben, dann lesen wir in Vers 13 zum Beispiel, dass Gott sie jetzt fürs Gericht aufbewahrt, weil sie sich eben nicht an den Herrn hielten. Deswegen, der Herr wird seine Kinder bewahren, aber er gibt uns auch die Warnung, nicht von ihm abzuweichen. Und jetzt dieser Schlusssatz, ja, nachdem er uns sagt, er bewahrt uns, aber passt auch auf, es gibt Leute, die sind nicht bewahrt, die gehen da bewusst raus. Also nicht aus Gottes Bewahrung, weil sie waren niemals drin, aber die gehen bewusst aus dem raus, was Gott ihnen gegeben hat, ihren Bereich. Und deswegen bewahrt Gott sie fürs Gericht. Und dann sagt er uns jetzt in Vers 24, dem aber, der ich ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit zu stellen vermag, dem sei die Ehre. Er kann uns bewahren, er hat die Macht dazu. Jetzt kann Judas also wirklich, oder schreibt er uns auch zum Schluss, trotzdem diese Freudenbotschaft. Ja, wenn ihr euch an Vers 3 erinnert, da sagt er ja, er hat allen Fleiß angewandt und wollte so über das gemeinsame Heil schreiben. Er wollte ihnen einen herrlichen Brief über das Evangelium schreiben. Und dann hat er sich also die Gemeinden angeschaut und was so die Gefahren gerade sind und merkt, nee, ich muss die Gemeinden warnen. Ich kann nicht über das herrliche Evangelium schreiben, ich muss sie warnen, dass es gewisse Leute gibt, die von diesem herrlichen Evangelium weg wollen und andere mitziehen wollen. Deswegen muss er diesen warnenden Brief schreiben. Aber jetzt zum Schluss kann uns wirklich noch diese Herrlichkeit schreiben, der Herr, er bewahrt die Seinen. Wie macht er das? Das schreibt uns Gott auch durch diesen Brief hier. Wie bewahrt er? Wenn ihr euch an das letzte Mal erinnert, ja, da haben wir ja so eine Aufforderung und drei, also in Vers 20 und 21, eine Aufforderung und drei Dinge, wie die Aufforderung passieren soll. Die eine Aufforderung, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wie bewahrt uns Gott? Indem er uns mit hineinnimmt und sagt, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Macht euch die Liebe immer wieder bewusst, versetzt euch immer wieder ganz bewusst in diese Lage. Ich bin ein geliebtes Kind von Gott, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Und aber auch durch eine zweite Sache, das ist dann die Vers 22 und 23, er bewahrt uns durch die Gemeinde. Nämlich, wo wir mal abweichen, falsche Wege gehen, ins Zweifeln kommen, sogar falsche Lehren haben. Da sagt er zur Gemeinde, reißt sie aus dem Feuer, ja, rettet sie, erbarmt euch über die, die zweifeln. Deswegen, der Herr nutzt uns selber, er nutzt die Gemeinde, um uns zu bewahren. Aber er ist derjenige, der Handelnde ist, er ist der, der uns bewahrt. Aber er gebraucht uns dafür. Also Gott, er bewahrt uns wirklich vor dem Abfall. Er schenkt es, dass wir nicht auf diese Irrlehren, die er hier beschreibt, hereinfallen und in den Abfall kommen. Er bewahrt uns, dass wir nicht fallen. Wenn wir uns an diese drei Gruppen von Vers 22 und 23 erinnern, dann merken wir, es gibt Leute, die straucheln. Die sind Kinder Gottes, aber sie straucheln. Ja, das sind Situationen, sodass man in Straucheln kommt. Aber wir lesen dann hier in Vers 24, das muss nicht sein. Er, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag, er kann uns auch, ohne dass wir ins Straucheln geraten, vor sich hinbringen, in seine Herrlichkeit bringen. Er kann das. Er hat definitiv die Macht dazu. Aber wir dürfen auch wissen, selbst wenn wir mal in Straucheln kommen, er wird seine Kinder bewahren. Er wird sie bis ans Ende bringen. Da dürfen wir ganz sicher sein. Schlagt mal mir Psalm 121 auf. Es geht mir um Vers 3, aber ich will die ersten Verse auch noch mitlesen. Psalm 121, Vers 1 bis 3. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Ja, wenn du deine Hilfe auf den Herrn setzt, wenn du dich fragst, woher kommt meine Hilfe und du gewiss bist, sie kommt vom Herrn, von Jahwe, dann wird er dich nicht wanken lassen. Warum? Er schläft nicht. Er bekommt alles mit. Nichts passiert ohne ihn. Und selbst wenn in unserem Leben dann schlimme Dinge passieren, für ein Kind Gottes, für einen Christen, werden sie nicht zum Fall sein. Es kann sein, der Herr führt einen wirklich, Psalm 23, hier durch das Todestal, durch das finstere Tal. Aber dann führt er auch wieder heraus und führt oft gestärkt heraus. Deswegen, er führt uns auf gutem Weg. Ja, nicht wie die Irrlehrer, die auf falschem Weg umkommen, wie wir es immer wieder gelesen haben. Der Herr führt seine Kinder auf gutem Weg. Schlag da mal mit mir noch 1. Korinther 1, Vers 8 auf. Paulus schreibt von Jesus Christus und sagt, dass er euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, der euch auch festigen wird bis ans Ende. Er wird es tun. Er wird festigen. Er wird dich in ihm festigen, ja, dass du nicht strauchelst. Zumindest, dass du nicht fällst. Und zwar bis ans Ende. Ja, wir haben nicht wenn man irgendwas kauft, eine Garantie, vielleicht sogar noch mit Garantieverlängerung, 10 Jahre, und dann war es das. Nee, er sagt, das will ich eine lebenslange Garantie. Und die geht noch übers Leben hinaus, bis in alle Ewigkeit, bis ans Ende. Sodass wir untadelig sind. Welches Wort kommt da wieder in unserem Text vor? Untadelig. In unserem Text, in Judas 24 heißt es tadellos. Ja, Er bringt uns nicht einfach nur irgendwo hin, und zwar irgendwie, Hauptsache wir kommen durch, und Hauptsache wir sind dann irgendwo, vielleicht Hauptsache vor der Hölle gerettet, irgendwie durch, und sind Hauptsache an einem anderen Ort. Nee, hier heißt es, er bringt uns tadellos vor seine Herrlichkeit. Ja, er bringt uns in seine Herrlichkeit, nicht irgendwo hin. Vor sich, vor seine Herrlichkeit, direkt zu ihm. Und wir werden dort auch nicht irgendwie sein, sondern wir werden dort genauso herrlich sein. Denn in der Herrlichkeit wird es nur herrliche Dinge geben. Das heißt, wenn wir in der Herrlichkeit sind, müssen wir auch herrlich sein. Und herrlich sind wir durch Jesus Christus. Und da bringt er uns tadellos hin. So, ja, also wirklich, dass wir herrlich dort sind, dass wir nicht getadelt werden können, da wird es nichts geben. Tadellos vor seine Herrlichkeit. Stell dir das mal vor. Ja, du Sünder, du, der nichts Gutes tut, der total verdorben ist, böse, nichts Positives vor Gott aufzuweisen hat, wertlos ist, nichts nutzt. Wir beide, ja, die so sind, wir beide sollen mal tadellos direkt vor Gott stehen. Stell dir das mal vor. Ja, wirklich perfekt vor Gott. Er kann das. Er hat die Vollmacht dazu, uns dahin zu bringen. Kolosser 1, 22 definiert dieses tadellos uns noch ein bisschen mehr. Kolosser 1, Vers 22. Redet wieder, sagt er, dass Gott durch Jesus Christus uns versöhnt hat in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt warum? Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja, dieses tadellos hat auch mit heilig, mit unsträflich zu tun. So perfekt, dass der heilige Gott keinen Tadel an uns sieht. Es ist nicht so, dass Gott ständig nur sucht, wo finde ich irgendwas Schlimmes an ihm. So ist Gott nicht. Er weiß die Dinge so oder so. Aber selbst wenn Gott suchen wollen würde, er würde nichts, aber auch gar nichts finden, tadellos. Ja, sodass wir keine Strafe bekommen, weil wir völlig heilig sind. Das vermag er zu tun. Ja, ich denke mal, bei anderen, oder vielleicht auch vor allem bei den eigenen Kindern oder so, da findet man ja eigentlich immer irgendwas, was man tadeln könnte, oder? Also selbst wenn man es nicht immer macht, das ist ja auch gut so, aber man würde doch eigentlich meistens irgendwas finden, was man tadeln könnte. Es gibt immer irgendwas in uns. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott, der Augen hat wie eine Feuerflamme, der alles sieht. Er wird nichts an uns finden. Tadellos, gar nichts. Das hast du in Jesus Christus. Das hast du im Blut Jesu, das dich reingewaschen hat. Ja, durch sein Leben und durch seinen Tod am Kreuz. Das hat ein Kind Gottes in Jesus Christus als ein unverdientes Geschenk. Tadellos. Und schau mal, was er uns noch schenken will. Er kann uns ohne Straucheln vor seine Herrlichkeit stellen mit Jubel. Ja, er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Das will er auch noch tun. Nicht uns nur untadelig hinstellen, nee, wirklich in seine Herrlichkeit bringen, seine Herrlichkeit zeigen. Gott will uns Menschen zeigen, wie herrlich er ist. Wenn wir Menschen sowas vor anderen tun, ja, wenn ich ja jetzt zeige, wie herrlich ich bin, dann wäre das nichts. Ja, dann wäre ich einfach nur ein Angeber, ein Macho und es steckt auch nichts dahinter. Aber bei Gott, da steckt was dahinter, im Gegensatz zu uns. Ja, und es ist für uns Menschen das Beste, wenn er uns einfach nur seine Herrlichkeit zeigt. Er uns vorstellt, wie toll er ist. Warum? Weil dann zeigt er uns das Beste, was es überhaupt gibt. Nicht nur auf dieser Welt, sondern überall. Er zeigt uns nämlich sich selber. Das Herrlichste, was es gibt. Und deswegen, wenn er uns vor seine Herrlichkeit stellt, stellt er uns vor sich selber. Schon jetzt tut er das. Schon jetzt zeigt uns seine Herrlichkeit. Ja, hier durch sein Wort in der Gemeinde, wie er Menschen verändert. Ja, wie er Frieden schenkt, all diese Dinge. Er zeigt uns schon seine Herrlichkeit. Selbst in der gefallenen Natur zeigt uns was von seiner Herrlichkeit. Auch wenn es nur ein Bruchteil ist. Schon jetzt macht er das, aber in Ewigkeit will er es noch viel mehr tun und wird es auch viel mehr tun, weil dann ist eine gewisse Begrenztheit von uns ist dann weg. Die Sünde weg. Und dann werden wir noch viel mehr von seiner Herrlichkeit sehen können, werden wir es überhaupt erst von uns als Menschen können. Das will er in der Ewigkeit tun. Ich will das mal vorlesen aus Epheser 2. Epheser 2, Vers 7, wo uns das schreibt, um was es in der Herrlichkeit geht. Epheser 2, Vers 7. Ich lese ab Vers 6. Er, Gott, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Warum? Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er will in Ewigkeit noch viel mehr von seiner Gnade an uns zeigen. Da kommt noch große Gnade auf uns zu in der Ewigkeit. Da können wir uns drauf freuen. Da will er uns noch viel mehr von seiner Herrlichkeit zeigen. So dass wir dann einfach nur noch Herrlichkeit ausrufen können und ihn loben. Diesen Blick auf die Herrlichkeit Gottes, auf seine Bewahrung, den brauchen wir immer wieder. Das ist auch ein Teil davon, wenn Judas uns auffordert, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Ja, diesen Blick brauchen wir in den Wirren von dieser Welt. Weil wenn wir dann diesen großen Tag Gottes immer wieder vor Augen haben, an der Wiederkunft Jesu, wenn wir das in unserem Blick haben, diesen großen Tag, dann können wir in unserem kleinen Tag, heute, können wir viel mehr auch diesen Blick haben, der Versuchung widerstehen, nicht auf diese falschen Dinge hereinfallen, weil wir dann den richtigen Fokus haben. Deswegen dieser Blick, den braucht's. Das vermag Gott, das vermag er zu tun, uns zu bewahren, vor seine Herrlichkeit hinzustellen. Das ist ein Ding, das er vermag. Ja, die Bibel zeigt uns noch viel mehr Dinge, die er vermag. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Römer 16 sagt, er vermag uns zu stärken. Epheser 3 sagt, er vermag viel mehr zu tun, als wir ihn überhaupt bitten. Und ich denke, unsere Bitten sind oft viele. Philipper 3 sagt, er vermag sich alles zu unterwerfen. Alle Feinde. Hebräer 2 sagt, er vermag uns zu helfen in unserer Versuchung. Und Hebräer 7 sagt, er vermag uns völlig zu retten. Vollkommen. Das sind ein paar Dinge, die er vermag, die er kann. Können wir uns da nicht sicher sein, dass er uns auch in seine Herrlichkeit führen kann? Dass er uns bis ans Ende bewahren wird? Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du dir da wirklich sicher sein. Dann darfst du diese Heilsgewissheit haben. Jetzt will ich ein paar Worte Gottes dazu einfach nur vorlesen, ohne viel zu sagen. Ein paar Worte, um uns einfach das vor Augen zu malen. Er wird seine Kinder durchbringen. Johannes 6, 37 bis 40. Sagt Jesus: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Herr Jesus sagt hier, dass er den Willen des Vaters tut. Und was ist der Wille des Vaters? Dass Jesus nichts verlieren wird. Dass er seine Kinder durchbringt. Und Jesus sagt, ich werde das tun. Ich werde niemanden verlieren. Johannes 10, 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Niemand ist größer als der Vater und der Sohn. Deswegen kann uns auch niemand aus seiner Hand reißen. Er ist der Stärkste. Wer könnte das überhaupt wagen? Das wagt nicht mal jemand. Er kann uns bewahren, weil wir in seiner Hand sind. Römer 8, ab Vers 31, bis zum Ende des Kapitels. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns nicht mit ihm auch alle schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hungersnot? Blöße? Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden? Die Antwort ist natürlich nein. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden. Aber durch den, der uns geliebt hat, das ist der Vater, in Jesus, durch den Geist. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Hohe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Man kann einen nicht von Jesus trennen und deswegen auch nicht von der Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes ist in Jesus. Noch eine Stelle, Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Gott hat es angefangen, nicht du. Gott hat den Glauben geweckt. Gott hat dich zu ihm geführt, nicht du selber. Und Gott macht keine halben Sachen, deswegen, er bringt dich durch. Da können wir guter Zuversicht sein. Glaubst du das? Hast du diese Gewissheit des Heils? Dass du sicher bist in Christus? Was sollte dann unsere Reaktion sein? Wenn wir das doch haben, was sollte unsere Reaktion sein? Vers 25. Dem alleinigen Gott und zum Retter durch Jesus Christus und zum Herrn ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Gott soll die Ehre sein. Gott soll dafür verherrlicht und angebetet werden. Das ist die angemessene Reaktion. Ja, nachdem uns Judas jetzt also in Vers 24 was von Gott vorgestellt hat, wie er ist, nämlich dass er uns bewahrt, dann zeigt uns in Vers 25 die logische Konsequenz auf. Er ist anbetungswürdig. Aber bevor uns das zeigt, zeigt uns noch ein paar weitere Facetten von der Herrlichkeit Gottes. Nämlich, er ist der alleinige Gott, heißt zum Anfang. Es gibt keine anderen Götter neben ihm. Und deswegen kann auch nur er uns bewahren. alles andere sind Holzwege. Auf nichts anderes kann man vertrauen. Allein auf ihn, weil er ist der alleinige Gott. Ja, wenn man anderen Dingen vertraut, dann geht man in die Irre. Guck nochmal, Vers 5. Was war mit Israel, als sie Gott nicht geglaubt haben nach ihrer Befreiung aus Ägypten? Gott hat sie vertilgt, weil sie auf andere Dinge gehofft haben. Vers 6, was war mit den Engeln, die über ihren Herrschaftsbereich gingen? Gericht. Gott wird sie richten. Vers 7, mit Sodom und Gomorra. Was war mit ihnen, weil sie in Sünde lebten? Über sie kommt das ewige Feuer. Vers 11, was ist mit den Irrlehrern, die auf dem Weg Kains gegangen sind? Nicht auf dem Weg Gottes, sondern auf dem Weg Kains. Die Mörder sind, auch durch ihre Irrlehren. Sie sind umgekommen. Er, Gott, ist der alleinige Gott. Und deswegen vertraue ihm allein, nicht irgendwelchen anderen Dingen. Weil er ist doch auch unser Retter. Er hat doch schon alles getan zu unserer Rettung, wie es hier heißt, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus. Er hat doch schon alles getan. Wir können ihm doch da vertrauen. Ja, am Kreuz, da hat er doch all meine Schuld auf sich genommen. Der Herr Jesus hat durch seinen Tod für mich vollkommen bezahlt. Deswegen bin ich ja auch völlig gerettet. Weil er alles für mich bezahlt hat. Die Sünde, die darf mich nicht mehr plagen. Die Sünde, die kann mich nicht mehr von Gott wegbringen. Er hat doch schon vollkommen gerettet. Er hat schon dafür bezahlt. Ich kann mir auch sicher sein, die Sünde wird mich auch nicht wegbringen. Nichts wird mich wegbringen. Und aus diesem Grund heißt es hier, gehört Gott Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht. Schon immer, jetzt und in alle Ewigkeit. Gehört ihm das? Das ist seins, das sind seine Attribute. Ja, die Herrlichkeit, das zeigt die Schönheit Gottes. Einfach sein Wesen, wie herrlich es ist und uns zum Staunen und zur Anbetung führt und führen soll. Seine Majestät, das beschreibt ihn als den König, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Die Gewalt und Macht zeigt seine Vollmacht. Vollmacht meint, dass man das Recht hat, alles zu tun, was man will. Aber nicht nur das Recht, sondern auch die Fähigkeit dazu. Manche Leute, die hätten so viele Rechte, aber die können es halt nicht. Aber er kann es und er darf es. Er hat die Vollmacht. Das gehört ihm alles, weil er der alleinige Gott ist. Und weil er uns so herrlich bewahrt, deswegen soll ihm das noch viel mehr sein. Auch wenn es ihm jetzt schon gehört, die Herrlichkeit und die Ehre und all diese Dinge. Es soll ihm hier auf der Erde noch viel mehr sein. Ja, wir können ja seine Herrlichkeit nicht größer machen. Auch indem wir ihn loben, machen wir seine Herrlichkeit nicht größer. Sie ist schon unendlich groß, aber wir können sie hier auf der Erde bekannt machen unter den Menschen, sodass Gott auch hier verherrlicht wird. Der Jonathan Edwards, der 18. Jahrhundert in Amerika, er beschrieb es mal so die Herrlichkeit Gottes, das ist für viele Menschen manchmal wie so ein weit entfernter Stern. Ja, der ist zwar schön, wenn man ihn angucken könnte, aber er ist einfach so weit entfernt, wir können ihn mit unserem bloßen Auge nicht sehen, auch wenn er herrlich ist. Was brauchen wir Menschen? Wir brauchen ein Teleskop, wir brauchen ein Fernrohr. Und deswegen gib den Menschen dieses Fernrohr. Gib ihnen dieses Teleskop, indem du ihnen diesen herrlichen Gott in Jesus Christus vor Augen malst. Sodass auch sie diese Herrlichkeit erkennen können und dass Gott dann die Ehre hier in dieser Welt bekommt, dass seine Ehre in diesem Sinne vergrößert wird, auch wenn ihm schon alle Ehre gehört. Denn darum wird es mal in aller Ewigkeit gehen, Weil die Ewigkeit dreht sich um Gott und Gott ist herrlich. Deswegen, es wird um seine Verherrlichung gehen, um seine Ehre. Aber wir dürfen hier auf dieser Welt schon mit anfangen, ihn zu verherrlichen. Deswegen, soli Deo Gloria, jetzt und für alle Ewigkeit. Jetzt will ich noch Offenbarung 4, Vers 9 bis 11 vorlesen, wo genau das beschrieben wird. Offenbarung 4, 9 bis 11. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ihm alle Ehre. Wenn wir jetzt den Judasbrief zusammenfassen, dann warnt Gott uns hier in seinem Wort vor falschen Lehren und falschen Lehrern. Zuerst, indem er uns ihr Schicksal aufzeigt, das war Vers 5 bis 7. Dann, indem er uns ihr Verhalten aufzeigt, Vers 8 bis 11. Und indem er uns ihr Wesen aufzeigt, dass wir sie erkennen können, Vers 12 bis 16. Und zeigt uns als seine Geliebten, da will er uns beschützen. Ja, die Irrlehrer, die werden von ihm unter Finsternis aufbewahrt. Aber seine Kinder bewahrt er für die Herrlichkeit auf. Da bewahrt er, so lang, bis sie bei ihm sind, bewahrt er sie. Und deswegen soll er gerühmt werden, er alle Ehre bekommen. In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln, in allem soll er die Ehre bekommen. Gibst du ihm diese Ehre? Ihm allein? Zum alleinigen Gott? Zeigt sich das Herrsein Gottes in deinem Leben ganz praktisch? Entgegen diesen Irrlehrern, die eben nicht Gott Herr sein lassen wollen, sondern selber Herr sein wollen und ihn deswegen nicht anbeten. Wenn sich das nicht zeigt, komm zu diesem herrlichen Jesus Christus, kehr zu ihm um, glaube ihm und er wird dich für immer retten. Er hat am Kreuz schon alles getan dafür. Und wenn das so ist, dann lebe allein zu seiner Ehre. Denn dafür hat er dich gemacht und es wird dir nie besser gehen. Dafür hat er uns bestimmt, zu seiner Ehre zu leben. Ich bitte euch jetzt aufzustehen und dass wir gemeinsam beten. Und zwar will ich gemeinsam, dass wir das Vaterunser beten. Weil da beten wir dann um seine Verherrlichung. Ja, wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, da beten wir um seine Verherrlichung und da beten wir, dass er uns bewahrt. Rette uns vor dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung. Deswegen, lasst uns aufstehen und gemeinsam das Vaterunser nach der Luther-Übersetzung beten. Ich lade jedes Kind Gottes dazu ein, mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch gemeinsam das Lied singen, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Warum? Er ist Gott. Er bewahrt uns. Er bringt uns vor seine Herrlichkeit.
Amen.